Dreiblick, der Podcast Media People Stories. Von Künstler, für Künstler und Medienschaffende mit Mihai Lee. Heute dreht sich alles um eine frische Schauspielabgängerin. Wir reden heute über das Thema Schauspielschule, warum sie eine private in Köln gewählt hat und keine staatliche, was sie für Fächer hatte, wie dort unterrichtet wurde, was sie vielleicht am meisten oder gerne mitgenommen hat und auch jetzt im Alltag braucht. Sie ist ganz frisch raus, letztes Jahr erst absolviert. Ich bin gespannt, wie sie jetzt in dieser Corona-Phase auch überlebt. Und ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Sie ist frisch aus Mallorca zurück, warum sie dort war und warum sie es geschafft hat, auch jetzt direkt nach dem Abschluss eine Dauerrolle in einer Soap zu haben. Das erzählt uns heute Schauspielerin Conny Brandt. Hallo.
Ja, hi. Also erstmal danke dafür, dass ich da sein darf. Und ich freue mich total.
Ja, gerne.
Cool. Lass uns anfangen.
Ja, genau. Mich würde interessieren, was hast du gemacht? Ich meine, du warst auf Mallorca. Bist gestern Nacht irgendwie wieder zurückgekommen. Warst du da als Schauspielerin unterwegs?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe Schauspiel studiert und halt auch noch Filmproduktion und habe dann dementsprechend sozusagen zwei Standbeine und war auf Mallorca wegen einer Produktion, wo ich hinter der Kamera gearbeitet habe. Und es war auch eine total interessante Erfahrung, da auch mal reinschnuppern zu dürfen. Ja, und wir haben da halt ein neues Format produziert. Das Ding ist, so viel darf ich da leider gar nicht zu verraten. Und
Aber es scheint ja bei dir auch wirklich gut zu laufen. Du kannst anscheinend von der Künstlerbranche leben. Jetzt erzähl doch mal, du bist ganz frisch aus der Schule. Du hast das quasi noch vor Augen. Du weißt, wie der Ablauf war, wie die Lehrer waren, wie der Unterricht war. Lass uns doch mal teilhaben. Mhm. Welche Schule hast du besucht in Köln und warum genau die?
Also ich war auf der Film Acting School in Köln und ich habe mich damals für die Schule entschieden, weil ich einfach, also ich hatte vorher keine Ahnung so richtig von Schauspiel. Ich wusste aber so für mich, okay, ich möchte jetzt Schauspielerin werden und bin dann durch Zufall an einen Schauspieler geraten, der auch auf dieser Schule war. Und er meinte so, ja, wenn du Schauspielerin werden willst, dann versuch's doch einfach mal. Und dann dachte ich mir so, okay, versuche ich es einfach mal. Und dann bin ich halt dorthin gegangen, habe die Aufnahmeprüfung dort gemacht. Und in dem Moment wusste ich aber auch schon, okay, das ist die Schule, auf die ich gehen möchte. Und habe es dann einfach dort versucht, geschafft. Und das war wirklich eine super, super Entscheidung. Und ich wusste aber auch damals, dass ich nicht auf eine staatliche Schule, also nicht unbedingt gehen möchte, weil ich halt aus Köln nicht weg wollte. Das wäre finanziell für mich nicht gegangen und auch von der Wohnsituation her nicht. Und das waren so meine Beweggründe.
Warum wolltest du denn Schauspielerin werden oder wann hast du das für dich gemerkt?
Also ich habe das gemerkt so ganz klassisch im Teenageralter, so 13, 14 war ich da. Und ich war halt so auf der Schule und dachte mir so, okay, was machst du mit deinem Leben? Und ich wusste es einfach nicht. Also ich wusste, ich will nicht diesen klassischen 9-to-5-Job haben. Und ich wollte irgendwie, wollte ich Menschen bewegen.
Und das wusstest du mit 13, 14 schon?
Das wusste ich mit 13, 14 schon, weil ich war halt einfach in der Schule, sagen wir nicht, das beliebteste Kind und war halt relativ viel so bei mir, war relativ viel allein und wollte das aber einfach anderen Menschen irgendwie ersparen und denen so ein bisschen diese Hoffnung geben, so von wegen, ey, ihr seid nicht allein. So, da gibt's viel, viel mehr, was sein kann und niemand muss sich so in sich verkriechen. Und dieses Gefühl wollte ich halt weitergeben. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, was mich einfach in dem Moment motiviert hat, was mich irgendwie angespornt hat. Und das waren halt gerade so Filme wie Harry Potter, Herr der Ringe, so diese ganzen Abenteuergeschichten, wo es halt um diese Freundschaft geht. Und die mich einfach motiviert haben. Und dieses Gefühl, das wollte ich halt weitergeben. Und ich wusste halt, dementsprechend, ich will Film machen. Ich will einfach was mit Film machen. Und ich hatte keine Ahnung von Kamera, keine Ahnung, wie man Filme macht. Ich wusste aber, ich spiele gerne. So, also ich stehe gerne da und schlüpfe in eine Rolle und dementsprechend wollte ich Schauspielerin werden.
Das ist Wahnsinn, dass du das mit 13 und 14 ja wusstest und das konstant durchgezogen hast, weil normalerweise, du warst in der Pubertät, man hat verschiedene Interessen. Hast du konstant dann bis zum Abi gewusst, ich will immer noch Schauspielerin werden?
Also ja, so ganz tief in mir drin schon. Ich hatte aber nicht so gute Familienverhältnisse. Und dementsprechend habe ich auch zum Beispiel mein Abi nicht gemacht. Und das war halt schon so, dass man zu mir halt damals gesagt hat, so, weißt du was, du hast jetzt deinen Schulabschluss und jetzt geh arbeiten. Mach eine vernünftige Ausbildung. Was ich dann auch leider Gottes, ich wirklich rückblickend denke ich mir so, warum habe ich mich nicht durchgesetzt? Habe ich dann eine andere Ausbildung angefangen, aber habe ich auch nicht zu Ende gebracht, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kann das nicht.
Was war das für eine?
Ich habe technisches Produktdesign, Anlagen, Maschinenbau gemacht vorher.
Klingt ja auch so ein bisschen annähernd kreativ, oder?
leider gar nicht. Also das war wirklich halt dieser typische 9-to-5-Job, so im Büro gefühlt immer das Gleiche am Machen. Man stellt sich das so total kreativ und interessant vor, aber das war null meins.
Aber war der Druck dann zu Hause so stark, dass du deinem Wunsch nicht nachgehen konntest? Weil du wusstest ja, ich will keinen 9-to-5-Job, ich will Schauspielerin werden. Und trotzdem haben deine Eltern es geschafft, dass du dann eine Ausbildung gemacht hast, gegen deines Willens.
Also der Druck war auf jeden Fall relativ hoch, weil ich halt auch sozusagen ein bisschen davon geträumt habe, ein besseres Leben zu führen. Ne? Also nicht mehr in so ärmlichen Verhältnissen zu leben. Und ich wusste halt auch noch gar nicht damals, wie komme ich dahin. So, also ich war noch gar nicht an diesem Punkt, wo ich das für mich so reflektieren konnte. Und man geht natürlich auch davon aus, also ich war damals 16, gerade 16 geworden, dass die Eltern schon irgendwie am besten wissen, was man macht. Ne? Und okay, man hört das öfters, mache erstmal was Vernünftiges, danach kannst du Schauspiel oder was Kreatives machen. Und dann lässt man sich natürlich noch relativ schnell überzeugen.
Bist du dann eher sauer auf dich, dass du dich nicht durchgesetzt hast oder auf deine Eltern?
Ich kann gar nicht genau sagen, ob ich sauer auf mich bin oder auf meine Eltern. Also, weil es ist ja schon immer so was Beschützendes. So, es ist ja nicht böse gemeint, wenn man sagt, mach vorher was anderes. So, und dementsprechend, natürlich hätte ich mir Unterstützung gewünscht, aber es ist halt so, wie es ist. Und ich merke halt auch trotzdem, dass ich daraus was mitnehmen konnte. Also ich habe was daraus gelernt. Und wenn es nur die Sache ist, dass ich das nicht will, auf gar keinen Fall, dementsprechend hat alles so sein Für und Wider.
Ist es das, was du daraus mitnehmen konntest? Dieses, das will ich nicht? Das wusstest du ja vorher schon eigentlich.
Ja, aber dadurch wusste ich halt auf jeden Fall, dass ich es nicht will. Ne? Also, weil klar, man träumt sich da was zusammen. Also habe ich mir zumindest damals was zusammengeträumt. Und
was war denn da der Unterschied, innerhalb der Ausbildung zu sagen, okay, ich höre auf. Wie konntest du dich denn da durchsetzen, wenn du es vorher nicht konntest?
Also ich habe 1,5 Jahre habe ich die Ausbildung durchgestanden. Und dann habe ich aber einfach für mich gemerkt, so, das zieht mich einfach total in so ein Loch. Man könnte fast schon sagen, ich wurde ein bisschen depressiv. Und da habe ich für mich gemerkt, so, wenn ich jetzt nach 1,5 Jahren schon merke, dass ich das einfach psychisch nicht aushalte, wie soll das weitergehen? Und dann habe ich wirklich von den einen auf den anderen Tag gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Weil mir klar war, das geht nicht mehr. Ich kann das nicht machen. Und das habe ich aber auch für mich komplett alleine dann entschieden. Habe dann gekündigt und habe aber auch wirklich 6 Wochen lang damit niemandem drüber geredet. Weil ich erstmal diese Zeit brauchte, für mich zu erkennen, okay, das war's jetzt. Du hast jetzt gerade den Cut deines Lebens gemacht. Und wie geht's jetzt weiter? So, weil das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich auf eine Schauspielschule gehe und all das. Das war einfach so ein lebensverändernder Schritt, ja.
Ja, wie lange hat es denn gedauert, bis du dann wirklich die Schule gefunden hast, die Schauspielschule?
Also ich habe ungefähr 3 Monate gebraucht, einfach weil ich halt so viel auch mit mir selbst beschäftigt war zu dem Moment. Und ich musste halt echt viel drüber nachdenken, so wie mache ich das jetzt, was ist eigentlich wirklich mein Traum, und dieses zu sich selbst zurückfinden hat halt einfach lang gedauert. Die Schule dann an sich zu finden, war vielleicht eine Woche so.
Ja, ich meine, lang ist ja auch relativ. 3 Monate war es bei dir, also relativ kurz eigentlich. Wie ging es dann weiter? Du hast dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Wie lief die ab?
Also die Aufnahmeprüfung war so, dass man halt sich einen Monolog selber raussuchen sollte. Im Idealfall klassisch. Habe ich dann gemacht. War mittlerweile, wenn ich das so, wenn ich drüber nachdenke, nicht die beste Wahl, aber okay. Und man hat halt eine Szene bekommen und ein Gedicht, was man dann halt lernen bzw. vorbereiten sollte. Was ich dann relativ einfach fand, tatsächlich, weil auswendig lernen fand ich noch nie so schwer.
Hast du noch ein paar Sätze, Brocken davon parat, die du den Zuhörern oder Zuschauern bei YouTube jetzt gerade mal so als Kostprobe mitgeben könntest?
Boah, tatsächlich gar nicht.
Alles weg.
Alles weg. Aber ich bin auch wirklich so ein Mensch, ich lerne das, dann weiß ich das vielleicht noch eine Woche und danach ist alles wieder gelöscht. Hm. Also Kurzzeitgedächtnis ja, Langzeitgedächtnis nein. Aber ich kann auf jeden Fall dahingehend nur empfehlen, dass man sich Rollen aussucht, die nicht komplett dramatisch sind und auch Rollen nimmt, die ja in ungefähr der Altersklasse sind, die man selber ist. Also ich habe halt damals, weil ich mich nicht wirklich gut auskannte, eine Rolle genommen, die eigentlich viel zu alt ist und die dramatisch ist, wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe, das war vielleicht nicht so intelligent, aber gut.
Wie war denn das Feedback von den Lehrern und wie lang war die Prüfung? Ging die den ganzen Tag?
Also genau, das ist immer ein kompletter Tag, wo man dann morgens so, sich so ein bisschen körperlich aufwärmt, sozusagen, wo dann darauf geachtet wird, wie man sich, ob man sich bewegen kann. Und dann haben wir, glaube ich, angefangen mit dem Dialog, mit dem Gedicht dann und darauf dann halt der Monolog. Und es war schon sehr anstrengend auch. Also gerade wenn man das nicht gewöhnt ist, irgendwie was vor Publikum zu machen, weil die ganzen anderen, die halt auch auf die Schule kommen wollen, die sitzen halt da und gucken einem zu. Und das war schon sehr, oh mein Gott, was passiert hier gerade?
Wie viele saßen da ungefähr, die dir zugekommen?
Ich glaube, das waren so um die 15 Leute circa. Also plus die Lehrer halt auch noch und manchmal sind auch noch so ein paar Absolventen mit dabei. Also es war, wenn man null Leute gewöhnt ist, ist das schon viel.
Wie war denn dein Gefühl dann im Anschluss? Hast du gedacht, wow, habe ich gut gemacht? Ich werde genommen? Oder hast du gedacht, oh Gott, wie peinlich, schnell weg?
Also es war schon sehr peinlich. Also ich habe mich auch stellenweise ein bisschen geschämt, muss ich sagen. Aber ich bin halt wirklich mit viel Selbstbewusstsein an diese ganze Sache rangegangen, weil ich mir so dachte, okay, das ist jetzt deine Chance. Wenn du jetzt total schüchtern da reingehst, dann wird das nichts. Also habe ich halt all mein ganzes Selbstbewusstsein an diesem Tag irgendwie strahlen lassen und dadurch ging es. Also man darf sich nicht zurückhalten, sondern wirklich einmal die ganze Energie raus und dann wird es gut. Und ich war auch überrascht, dass sie mich hinterher genommen haben. Das Gute ist, man wurde halt direkt, also nach der Prüfung bekommt man direkt Bescheid, aber ich kann auch bis heute nicht einschätzen, wonach wirklich da entschieden wird.
Wie viele wurden denn genommen von den 15 Leuten?
Ich glaube, an dem Tag waren es 3 oder 4.
Wow, dann Glückwunsch, dann musst du ja wirklich eine solide Leistung abgeliefert haben.
Ich wusste auch gar nicht, wie man sich richtig vorbereitet. Ne? Also ich habe so ein bisschen YouTube-mäßig mir das mal angeguckt. Und das war's. Also ich habe halt einfach wirklich versucht, die Texte so gut wie es geht zu lernen, auch zu verstehen, worum es geht, das irgendwie mit einer Emotion auch zu verbinden. Und das war halt so meine Vorbereitung. Ja, ich war ganz, ganz heilfroh, weil bei vielen Aufnahmeprüfungen wird ja auch noch Gesang gefordert. Und das kann ich halt gar nicht.
Also aber Tanz gab es ja am Anfang oder was Tanzähnliches mit Bewegung im Raum, was wurde da verlangt oder was hast du machen müssen?
Also es wurde halt Musik abgespielt und dann war es erstmal so ein freies Bewegt euch mal. Das war komisch. Also ich war schon sehr froh, dass ich relativ gut mich mit anderen direkt connecten konnte, sodass ich mich so ein bisschen zugehörig fühlte. Und dann gab es halt so Anweisungen einfach, ne? So von wegen, leite die Bewegung mal von deinem Arm aus. Und ja, so wenn man sich einfach mal drauf einlässt und sich fallen lässt, dann wird es eigentlich ganz gut. Man darf halt nur wirklich nicht sich selbst blockieren.
Wie viel Tanz und Bewegung gab es denn dann letztendlich in der Ausbildung?
Also wir hatten jeden Freitag hatten wir Tanztraining, 5 Stunden lang.
5 Stunden nonstop Tanz.
Also wir hatten schon immer eine kleine Pause, so, weil irgendwann bist du durch, irgendwann kannst du nicht mehr. Also im Endeffekt waren es dann halt 4,5 Stunden. Aber es war halt auch nicht nur so Tanzchoreografie, sondern es war auch viel Körperbeherrschung und Körperspüren und sich fallen lassen. Und einfach mal herausfinden, wie weit kann ich überhaupt mit meinem eigenen Körper gehen? Was kann ich damit anstellen? Kann ich mich auch in ein Tier reinversetzen? All solche Dinge.
Heißt das, du hast dann an den Freitagen auch klassisch Ballett und, weiß ich nicht, Step-Tanz und Jazz-Dance und sowas gehabt?
Ja, schon. Also wir haben das immer wieder in so Blöcken, haben wir halt unterschiedliche Tanzarten, sind wir durchgegangen. Zum Beispiel auch Lindy Hop, was ich persönlich total toll finde. Das habe ich total lieben gelernt. Und gerade da auch jeder Tanz so ein bisschen auf Ballett basiert, hatten wir auch da relativ viel Ballettunterricht.
Ja. Was stand denn noch auf dem Stundenplan?
Also bei uns war das so, wir hatten halt 5 Tage und an jedem Tag gab es was anderes. Also wir hatten halt auch klassisch Theaterunterricht, Kamera-Acting, dann zum Beispiel Method-Acting und Sprachtraining und dann halt Tanz zum Abschluss. Das ist dann im 2. Jahr, war der Unterricht nochmal ein bisschen anders. Also dann war zum Beispiel ich immer dienstags oder so Tanz, irgendwie sowas. Und ja, dann immer 5 Stunden lang durch.
Ja. Sprachtraining oder Stimmtraining ist, glaube ich, auch ein heikles Thema bei dir, weil du da ja von einem Dozenten irgendwas erfahren hast, was dich erstmal umgehauen hat. Was war das? Ja, genau.
Also ich hatte damals einen S-Fehler, also das klassische Lispeln. Und das Ding ist, mir wurde es halt damals bei der Aufnahmeprüfung schon erzählt. So, und das war für mich so, okay. Ich wusste gar nicht, was ich damit so richtig anfangen soll. Weil ich hatte
da wirklich ein Problem gesehen, weil viele bekannte Leute oder auch Moderatoren, die haben diesen Fehler ja und sind trotzdem vor der Kamera.
Ja, das stimmt, aber mir wurde halt schon gesagt, ey, das ist voll das Problem, das geht so nicht. Also wenn du dir das nicht abgewöhnst, dann wirst du nie im Leben einen Job haben. Und das war schon so, puh, okay, was mache ich jetzt? Und als ich dann halt wirklich gemerkt habe, dass es zum Problem geworden ist, habe ich mir gedacht, okay, ich gehe zum Logopäden.
Und, aber die haben dich ja trotzdem genommen, ne? Wenn die es bei der Aufnahmeprüfung gesehen haben, haben die gesagt, wow, der Talent, das eine Problem da kriegt sie auch noch weg. Spricht ja für dich dann, oder?
Ja, also Gott sei Dank. Es ist ja auch nichts, was man nicht wegkriegt, ne? Also es ist ja im Endeffekt einfach nur falsch trainiert und mit Training kriegt man es halt auch wieder weg.
Ne? Jetzt hast du ja in der Schule ja auch Stimmtraining gehabt. Wurde das dort auch behandelt oder worum ging es da bei dem Fach Stimmtraining?
Also Stimmtraining ist auf der Schule hauptsächlich gewesen, wie atme ich richtig, wie kriege ich meinen Stimmsitz gefunden, wie kann ich laut auf der Bühne etwas zum Ausdruck bringen, aber auch wie artikuliere ich richtig, wie betone ich etwas. Das war hauptsächlich das und da bleibt halt tatsächlich nicht mehr so viel Zeit, um halt an solchen Fehlern zu arbeiten.
Hast du irgendwas für die Zuhörer, der Zuschauer an Tipps, wie sie richtig artikulieren, wie sie laut reden, ohne heiser zu werden? Was war das andere, was du am Anfang meintest mit Stimmtraining?
Atmen.
Atmen, genau. Gib uns doch mal ein paar Tipps.
Also ich kann jedem einfach nur empfehlen, erstmal runterzukommen. Also mir hilft es zum Beispiel, wenn ich erstmal mich 5 Minuten hinsetze und einfach kurz mal meditiere, einfach kurz mal tief atmen. So, das ist für mich super, super hilfreich und vor allem auch einfach den Mund zu bewegen. Einfach ganz viel dieses Überartikulieren, weil dann bekommt man erstmal so ein Gefühl dafür. Und der Rest, der kommt dann nach und nach, wenn man versucht, das zu verbinden. Also wirklich tief atmen, Mund zu bewegen, langsam reden, was ich auch noch nicht unbedingt gut kann. Einfach das und dann nach und nach bekommt man so eine Routine da rein.
Das heißt, bevor du auf die Bühne gehst oder performst für ein Casting, sitzt du erstmal im Vorraum und atmest oder machst du das zu Hause?
Wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich es auch gerne direkt davor, weil sonst verschwindet bei mir der Effekt relativ schnell wieder. Ja.
Du hast die Möglichkeit gehabt, an der Schule im 2. Jahr aufzuhören, hast aber freiwillig noch ein 3. Jahr drangehängt. Was ist das für ein System, dass man sagen kann, nach dem 2. Jahr, ich höre auf?
Also offiziell geht diese Ausbildung halt 2 Jahre Und es wurde halt dann ein Jahr, bevor ich dann mich entschieden habe, das dritte Jahr zu machen, wurde dieses dritte Jahr überhaupt erst eingeführt. Einfach, weil zum Beispiel die ZAV, also die Künstlervermittlung, 3 Jahre einfach fordert. Weil die sagen, jemand, der nur 2 Jahre Ausbildung hat, der ist einfach nicht so gut wie jemand, der 3 Jahre Ausbildung hat.
Was hast du denn im dritten Jahr jetzt gelernt, was du im zweiten Jahr nicht hättest haben können oder nicht bereits gelernt hast? Hat sich das dritte Jahr gelohnt, so vom Wissen?
Schon, ja. Also es war viel Intensivierung, auch zum Beispiel so richtiges Vorbereiten auf ein Vorsprechen, weil wir in den 2 Jahren halt diese Basics gelernt haben. Und das dritte Jahr war halt sozusagen das Aufbereiten, ne? Also wie arbeite ich hinterher im Berufsleben? Und dementsprechend war das schon sehr hilfreich, ja.
Auf diesen Punkt können wir gleich gerne eingehen, ne? Wie es dann danach weiterging. Wie hat sich das entwickelt bei deinen Mitschülern? Gab es da auch Leute, die vielleicht sich nicht entwickelt haben, so wie die Dozenten das vielleicht gefordert haben? Gab es da Fälle, wo die Dozenten gesagt haben, okay, wir müssen dich von der Schule nehmen? Gibt es sowas? Gab es sowas bei dir?
Also, sowas gibt es schon. Da werden aber dann die einzelnen Schüler, Schülerinnen zur Seite genommen. Und da wird halt mit denen privat drüber geredet, ne? Also man merkt es natürlich als Mitschüler dann auch schon, dass das nicht unbedingt vorangeht und dass die Leute halt einfach mehr arbeiten müssen. Was ich auch gemerkt habe, dass bei vielen einfach wirklich Disziplin ein heikles Thema ist. Also auch von anderen Mitschülern habe ich halt mitbekommen, dass zum Beispiel Pünktlichkeit, sowas wird auch bewertet. Und wenn das natürlich auffällig ist, dann müssen die Leute sich halt wirklich Gedanken machen, weil sonst war es das. Ja, also es ist schon passiert, dass halt Leute rausgeflogen sind.
Okay, zum anderen Punkt. Du bist an einer privaten Schule gewesen, heißt, du hast Geld zahlen müssen. Hat es aber eingangs gesagt, dass du aus ärmlichen Verhältnissen kommst. Wie hast du das finanzieren können? Und wie teuer war das so ungefähr?
Also es war schon teuer. Also ich habe ungefähr 500 Euro im Monat bezahlt. Also erstmal schon heftig. Das Glück ist, ich hatte halt BAföG zu dem Zeitpunkt. Das ist durchgegangen. Und ich habe halt auch nebenbei einfach noch Teilzeit gearbeitet. So, und
war das keine Vollzeitausbildung?
Nee, also wir hatten halt immer nur 5 Stunden am Tag, 5 Tage, das heißt, mir blieb halt nur das komplette Wochenende, plus halt sozusagen, also ich hatte mich ja damals für die frühen Stunden entschieden für die Ausbildung, dass ich halt abends immer noch Zeit hatte und ich habe halt auch viel gekellnert, das klassische Kellner, juhu, und dementsprechend ging es, aber ich habe halt auch vorher schon gewusst, okay, das wird teuer und war halt vorher schon arbeiten auch. Und habe dann gedacht, okay, wie kannst du jetzt gerade Geld sparen? Auf was kannst du einfach verzichten, damit es geht?
Ja. Jetzt hast du letztes Jahr absolviert. Wie geht's dir denn dabei? Was ist von der Ausbildung hängen geblieben? Was kannst du jetzt noch mitnehmen? Und wo denkst du im Nachhinein, wow, das war Zeitverschwendung. Das hätte ich nicht gebraucht.
Also gebraucht habe ich alles. Das muss ich direkt schon mal sagen. Also es war nichts dabei, wo ich sage, okay, das war absoluter Schwachsinn. Weil oft denkt man, okay, das ist Schwachsinn, aber ist es gar nicht. Also da muss man sich echt treiben lassen.
Was war das zum Beispiel, wo du dachtest vor Ort, so wow, brauche ich nie?
Also gerade so Animal Exercise, also dieses, ich versetze mich in ein Tier rein und fühle, wie bewegt sich so ein Tier.
Okay, wie hast du das jetzt im Nachhinein gebraucht?
Also direkt bei meiner allerersten Theaterproduktion. Da war irgendwie der 2. Probentag. Okay, wir machen Animal Exercise. Und ich denke mir so, geil, doch was gelernt und das doch gebraucht. Also alles kommt irgendwie früher oder später mal vor. Also es ist gar nicht, dass man es nicht braucht. Auch wenn es einem erstmal total doof vorkommt. Und ja, also ich habe wirklich alles gebraucht, ja.
Ja, und jetzt hast du ja Glück gehabt und bist relativ zeitnah in einer Soap gelandet mit einer Dauerrolle. Man kennt dich als Krankenschwester Nelly bei Alles, was zählt. Wie bist du da rangekommen? Ist ja ein Traum von vielen, dass die überhaupt so ein Casting dann an Land ziehen können. Und du bist direkt nach der Ausbildung rein, hast es ergattert und stehst jetzt quasi täglich vor der Kamera.
Also das Ding ist, ich bin ja sogar während meiner Ausbildung schon da reingekommen. Und es war halt so, ich hatte halt das 2. Jahr in der Schauspielschule abgeschlossen und ich hatte halt schon den Kontakt sozusagen. Und dann habe ich einfach geschrieben, so ganz dumm und ehrgeizig, wie ich bin, hör mal zu, ich habe jetzt gerade meine Ausbildung abgeschlossen, ich bin jetzt Schauspielerin, hast du nicht irgendwie was für mich? Und dann kam erstmal nichts. Und dann irgendwie so einen Monat später so, ja, hast du Lust, die Krankenschwester zu spielen? Weil die Rolle vorher gespielt hat, die ist jetzt weggezogen und jetzt suchen wir jemanden. Ich so, ja klar, super gerne. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Also ich hatte da tatsächlich auch gar kein Casting. Also es war direkt so ab ins kalte Wasser mit dir und schwimmen.
Ist denn die Nelly deine Rolle eine Kleindarstellerrolle oder wie würdest
also
du das
bezeichnen? Also eher nicht tatsächlich. Also es ist schon so, dass ich fest in diesem Cast drin bin. Also klar, meine Rolle ist klein, das weiß ich auch. Aber es ist halt schon so, dass ich von allen anerkannt werde. Also gerade bei so Kleindarstellerrollen hat man das ja oft, dass man irgendwie nur einen Tag da ist oder mal zwei, hat einen halben Satz und dann geht man wieder.
Also wie oft bist du denn da am Set?
Also ich bin schon ungefähr einmal die Woche ungefähr am Set.
Ja. Reicht das, um über die Runden zu kommen? Oder hast du noch einen Nebenjob? Also du sagtest ja, du kommst frisch aus Mallorca. Heißt, du hast mehrere Standbeine?
Ja, also es würde nicht reichen, nur da zu spielen, auf gar keinen Fall. Es ist schon so, dass ich immer mehrere Projekte habe nebenbei. Ich bin dementsprechend auch super, super froh, dass ich gerade eine Agentur gefunden habe und dass sich alles halt weiterentwickelt, weil man kann von einer Sache einfach nicht leben. Klar, Corona hat, wie jetzt wahrscheinlich allen, uns ziemlich den Hals gebrochen, irgendwie das Genick so ein bisschen. Aber es geht immer alles weiter. Und gerade wenn man sich auch einfach mal umguckt, was gibt es noch, dann findet man genug Wege, da trotzdem vernünftig zu überleben, ja.
Was ist denn dein Tipp an die frischen Schauspielabgänger, wenn sie auf der Suche sind nach einer Agentur? Was du ja geschafft hast, wie bist du vorgegangen und was für Tipps würdest du jetzt raushauen?
Also ich habe das gerade nach dem zweiten Jahr, habe ich es schon mal versucht gehabt, habe mich bei allen beworben.
Was heißt bei allen? Ganz NRW, ganz Deutschland?
Ganz Deutschland tatsächlich, auch Schweiz und Österreich.
Bei allen Casting?
Bei allen.
Wow,
das sind ja Hunderte. Ja, es sind wirklich um die 100 oder sowas. Und ich habe halt wirklich um die 50 Absagen bekommen, die anderen haben sich dann gar nicht gemeldet. Und das ist auch mein Tipp. Also nicht aufhören, einfach bewerben und einfach auch sagen, okay, wenn ich jetzt eine Absage bekomme, versuche ich es halt in einem halben Jahr wieder. Und ich bin halt an meine jetzige Agentur gekommen, weil denen halt einfach aufgefallen ist, okay, da ist eine Schauspielerin, die eigentlich nichts hat, die keine Agentur hat und es aber trotzdem schafft. Die muss ja irgendwie interessant sein, an der muss was dran sein und dementsprechend habe ich es dann geschafft, bei denen reinzukommen.
Ist das eine aus Köln?
Nee, aus Hamburg.
Ah. Ja. Denkst du denn, es ist wichtig, dass die Agentur in der Nähe deines Wohnsitzes stationiert ist oder denkst du, das ist völlig irrelevant?
Also für mich persönlich ist es komplett irrelevant, weil es ist, wir haben alle mittlerweile die digitalen Mittel, um irgendwie E-Mails zu schreiben, Zoom-Calls zu machen und so.
Und heißt das, die Agentur ist dann wirklich auf dich aufmerksam geworden und hat dich angeschrieben?
Wirklich, also
das ist der Wahnsinn.
Das ist der absolute Wahnsinn. Also, weil ich war gerade in der Bewerbungsphase, weil ich dachte mir so, okay, jetzt ist ein Jahr um, bewirbst du dich wieder? Und dann haben die mich angeschrieben und ich habe mich so unglaublich geehrt gefühlt, weil ich einfach weiß, wie selten das passiert.
Haben die denn dann explizit gesagt, hey, wir haben dich im Fernsehen gesehen als Krankenschwester Nelly bei Alles, was zählt, oder kommt das gar nicht darüber?
Nee, das kommt gar nicht darüber. Also, es war einfach so dieses, hey, wir haben gemerkt, da ist jemand, der viel arbeitet. Und das war auch tatsächlich, bin halt auf Instagram relativ aktiv und wurde dann auch über Instagram tatsächlich angeschrieben. Also Ach. Das kann ich auch nur empfehlen, immer wieder zu präsentieren, was man gerade tut.
Was heißt aktiv sein bei Instagram? Alles, was du tust, heißt, du fotografierst jedes Essen oder jeden Spaziergang?
Nee, so extrem bin ich dann auch nicht. Aber ich versuche halt schon gerade, wenn was Wichtiges passiert, also wenn ich gerade eine Theaterproduktion habe oder ein neues Projekt anfängt, dass ich das schon mitteile und präsentiere. Ja. So ein bisschen wie so ein Tagebuch.
Ja.
Ein wichtiges Ding.
Lass uns mal zurück zu Alles, was zählt. Wie lange bist du da schon? Jetzt 2 Jahre ungefähr oder?
Ja, so ungefähr, ja.
Und du hast ja eine lustige Begegnung gehabt mit einem alten Dozenten. Wie war das für dich?
Es ist so unglaublich peinlich. Also das Ding ist, ich hatte die Begegnung, dann bin ich gerade ins dritte Jahr gekommen und ich kannte diesen Dozenten, also ich wusste, er ist bei uns auf der Schule, aber ich hatte mit ihm noch keinen Unterricht. So, das heißt, wir kannten uns so vom Sehen und er wusste halt, dass ich seine Schülerin bin und andersrum. Und ich kam an diesen, also das Ding ist, ich kenne nicht immer unbedingt die Schauspieler, mit denen ich das spiele. Und er war eine neue Rolle und dementsprechend konnte ich ihn auch nicht googeln, weil das mache ich persönlich immer. Ich google immer erstmal, mit wem ich da gerade arbeite. Und plötzlich stand er da vor mir, so als erfahrener Schauspieler mit keine Ahnung wie vielen Jahren Erfahrung. Und ich komme dahin, gerade frisch ausgebildet und war einfach total schockiert. Also ich wusste gar nicht, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Also ich hatte an dem Tag auch wirklich nur eine kleine Rolle, also irgendwie 2, 3 Sätze oder so. Und ich war einfach so geschockt. Ich habe es kaum über die, also kaum auf die Kette bekommen, irgendwas zu sagen. Oh Gott, das war einfach wirklich super, super peinlich und super unangenehm. Und alle so, was ist denn heute los mit dir?
Ja, man merkt richtig, dass du dich jetzt auch so in Rage redest und völlig neben der Spur bist. Peinlich. Das nimmt dich immer noch mit. Hat der Dozent dann gewusst, dass du in der Szene dann mit ihm spielen wirst? War für ihn dann auch so ein Schock? Ja.
Ja. Also ihm fiel es halt leichter, professionell zu bleiben, weil er das wahrscheinlich einfach schon kennt, ne? Dass es immer mal wieder passiert, dass man Leute trifft, die man halt schon kennt. Aber für mich war das echt hart.
Du hast gesagt, du googelst alle Leute, mit denen du spielst. Warum machst du das?
Weil ich einfach super, also weil ich das sehr, sehr interessant finde, was diese Leute schon gemacht haben, wo sie herkommen, was für Erfahrungen sie haben. Ich finde es auch gerade bei ganz frischen Leuten sehr interessant, weil ich dann auch einfach weiß, ich gehe mit denen ein bisschen anders um. Ne? Also da weiß ich, okay, dem kann ich vielleicht nochmal einen Tipp geben, ohne dass es mir vielleicht total krumm nimmt, sondern der ist dann vielleicht eher dankbar. Oder wenn ich sehe, die Person ist super erfahren, dann muss ich mich natürlich auch nochmal anders verhalten.
Was sind das für Tipps, die du dann so raushaust?
Also zum Beispiel hatte ich das mit einer jungen Schauspielerin, die ganz frisch am Set war, die mich dann einfach so gefragt hat, ey, du, wie war das gerade noch? Wie habe ich den Satz nochmal gesagt? Und dann weiß ich einfach, okay, sie ist frisch, dann muss ich nochmal ein bisschen mehr drauf achten, was sie gerade gemacht hat. So, und dann kann ich ihr dann da natürlich auch einfach mehr helfen.
Ja. Das heißt, du übernimmst in dem Moment die Rolle des Regisseurs, oder?
Nein, also so krass, das würde ich mich nicht wagen, das da so reinzureden. Sondern ich versuche einfach für meinen Kollegen da zu sein und ihnen so ein bisschen abzuholen und das Gefühl zu geben, ey, alles gut, wir sind ein Team, wir kriegen das hin, alles ganz entspannt.
Ja. Gab es denn für dich auch schon Pannen am Set?
Also so krasse Pannen noch nicht, aber ich hatte das mal, da war ich an einem Kinoset und das war mein erster Tag dort und ich kannte den Regisseur noch nicht. Also ich wurde, das war eine kleinere Rolle und ich habe halt was angeboten, so frech wie ich war und habe zum Regisseur gesagt, ja, ich mache das einfach so und so, wenn das okay ist. Und er so, ja, mach du mal. Und hinterher habe ich erst erfahren, dass es ein sehr, sehr bekannter Regisseur ist, der auch schon gut was an Preisen gewonnen hat und unter anderem auch mit meiner Ikone Emma Watson gedreht hat. Und da dachte ich mir im Nachhinein auch so, puh, das war ganz schön dreist von dir, direkt was vorzuschlagen. Ja.
Ja, also bleibst du in deren Köpfen. So
halb, ne? Als Panne, ja. Betitelt.
Wie kommst du denn an die ganzen Jobs, wenn du jetzt sagst, ja, hier Kinoproduktion?
Also ich bin halt schon so, dass ich versuche, mein Netzwerk immer auszubauen. Und ich bin mir da aber auch nicht zu fein für, zu sagen, okay, das ist nur eine Kleinstellenrolle, da bewerbe ich mich nicht. Also ich bewerbe mich wirklich bei allem, was halbwegs passen würde.
Wo findest du denn die Anzeigen? Wo suchst du denn?
Also ich suche halt zum Beispiel unter anderem bei Queer United, aber auch zum Beispiel unter komparse.de. Also Komparsenjobs mache ich nicht, aber da stehen ja auch so Kleinerstellerrollen. Und versuche auch immer, ich google das immer mal wieder, klapper so die Portale ab, die es so gibt. Und bin aber auch zum Beispiel bei so Kleinerstelleragenturen, versuche da immer wieder Kontakt zu halten und zu sagen, hey, ich bin hier Schauspielerin. Ich habe zum Beispiel jetzt auch während der Corona-Zeit einfach mal alle Produktionsfirmen in Deutschland angeschrieben und gesagt, hey, ich bin Schauspielerin, wenn ihr was habt, sagt Bescheid.
Wow, du bist ja sehr engagiert, ne? Machst was dafür, dass du gesehen wirst. Und dann gibt es auch andere. Du hast ja mit mehreren absolviert. Wie geht es denn deinen Mitschülern? Sind die genauso erfolgreich wie du? Und wenn nein, woran hakt es bei denen dann vielleicht?
Also es gibt zwei oder drei, die wirklich sehr erfolgreich sind gerade, wo ich mir auch denke, so geil, also das hat man auch während der Ausbildungszeit dann schon gemerkt, wie sehr sich Leute reinhängen und das zahlt sich eigentlich immer aus. Und bei den Leuten, die keinen Erfolg haben, würde ich ehrlich gesagt sagen, das liegt daran, dass sie sich nicht bemühen. Ne, also, weil ich habe das sozusagen erlebt, dass immer wenn man sich bewirbt, immer wenn man aktiv ist und versucht, sich zu informieren, dann bekommt man auch früher oder später was. So, und wenn man innerhalb irgendwie von 1 oder 2 Jahren wirklich nicht einen einzigen Job hat, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich nicht bemüht hat. Ja.
Jetzt hast du aber auch gesagt, dass es viele Talente gibt, die einfach trotzdem nicht an die Ziele kommen und ungesehen bleiben. Das heißt, nur bemühen alleine hilft dann auch nicht, oder?
Jein, ne? Also ich finde, also klar, man hat immer ein bisschen Glück. Also Glück gehört immer mit dazu und man muss auch dankbar sein für jede Rolle, die man bekommt. Aber wenn ich halt einfach nur mit meinem Glück zu Hause bleibe und denke, irgendwann wird schon der Anruf kommen und man wartet nur, dann passiert halt nichts. Also man muss wirklich rausgehen und das präsentieren, was man kann. Und wenn es jetzt nur Social Media ist.
Wie viele Stunden verbringst du denn in der Woche mit dich vermarkten, Sachen posten, Leute anschreiben?
Also ich mache das immer so phasenweise. Wenn ich merke, okay, jetzt gerade ist Leerlauf, dann bewerbe ich mich mal wieder überall. Aber ich habe gerade am Anfang, habe ich schon so meine 2, 3 Stunden täglich am PC gesessen, ja.
Wenn du jetzt Statist bist und Komparse, Kleindarsteller, Schauspieler. Das sind ja so Abstufungen. Kannst du da so ein paar Zahlen nennen vielleicht, wenn du gerade so im Bilde bist?
Also es ist natürlich immer unterschiedlich, aber so als Komparse verdient man irgendwie was um die 80 Euro, je nachdem, für einen Drehtag. Also im Durchschnitt das sind das 8 bis 10 Stunden, also ne, 8 Stunden 80 Euro. Als Kleindarsteller würde ich sagen, so ab 200 aufwärts, wobei ich das sehr wenig finde, ehrlich gesagt. Und richtige Schauspieljobs fangen so ab 800 Euro am Tag an, ja.
Ist da ein Unterschied, ob du eine Ausbildung gemacht hast oder nicht? Gucken die drauf?
Also jein. Also ich wurde schon öfters mal gefragt, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Das schon. Aber es wird auch mittlerweile viel nach Vita gegangen. Ne? Also viel, was hast du schon gemacht? Hast du Erfahrung? Danach wird schon auch bewertet.
Hm. Das heißt, die, die eine Ausbildung haben, die werden nicht mehr bezahlt, das meinte ich jetzt.
Ach so, nee. Nö, nö. Also es kommt dann wirklich drauf an, warst du irgendwie schon beim Tatort oder so, weil das hebt dann einfach den Wert.
Da könnte ja quasi Tatort stehen und du hast eine Komparsenrolle gemacht. Das wissen die ja dann nicht, oder?
Von ganz brutal gesagt, ja, das könnte man machen. Kann ich aber niemandem empfehlen, weil na, die können ja auch einfach bei der Produktion anrufen, so, und einfach nachfragen, so, was hat die da bei euch wirklich getan? Und es ist ja auch so, dass viel empfohlen wird. Also jeder kennt jeden. Also diese Medienwelt ist einfach dann doch sehr klein. Und wenn dann rauskommt, so die hat sich Tatort in die Vita geschrieben, war aber nur irgendwie Komparse, dann ist es so, okay, wie ist die drauf? Das ist ja schon ziemlich dreist. Und deswegen kann ich das nicht empfehlen. Nee.
Was sind denn deine 5 Tipps, wenn man sich als Schauspielerin etablieren möchte?
Also Tipp 1, auf jeden Fall bewerben. Bewerben, bewerben, bewerben. Immer dranbleiben. Nett sein. Höflich sein. Dankbar sein auch auf jeden Fall. Und versuchen, so viele Leute kennenzulernen, wie irgendwie möglich. Also wirklich sich da gut vernetzen und immer auch bei jedem nett sein. Also ich habe schon mal einen Job bekommen, weil ich einfach zu dem Tonmann nett war. So, also da immer wirklich alle mit einbedenken.
Jetzt scheint es bei dir ja gut zu laufen. Was sind denn die Rollen, die du gerne mal spielen wollen würdest? Wohin tendierst du? Was ist so dein Ziel? Wonach
Also
greifst du?
am allerliebsten wirklich Fantasy oder so Abenteuer, Mittelalter, sowas in die Richtung. Ist aber schwierig, weil ich gerade noch das Gefühl habe, dass der deutsche Markt da noch nicht so gut aufgestellt ist und sich noch nicht so traut. Also es kommt langsam, aber halt langsam.
Ja. Du hast ja Filmproduktion auch gelernt, um deine Showreels, About Me's, Castings selber drehen zu können. Warum machst du nicht selber so einen Fantasy-Film?
Oh, das ist einfach verdammt aufwendig. Also, und gerade alleine geht es auch gar nicht. Ich hätte aber auch tatsächlich die eigenen Mittel nicht dazu. Und ja, ich produziere auch selbst. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel in der Vorproduktion für meine eigene Serie. Aber da versuche ich auch immer alles klein zu halten. Also gerade wenn man viele Leute noch mit dazu holt, dann wird es sehr schnell sehr groß. Und dafür habe ich einfach die Zeit nicht.
Das heißt, du schreibst es an deiner eigenen Serie, aber die Produktion überlässt du dann anderen? Oder wie hast du das geplant?
Also die Produktion muss ich zwangsläufig selber machen noch. Aber wenn sich jemand findet oder so, der sagt, ich übernehme diesen Teil gerne für dich.
Dann kannst du ja direkt hier mal einen Aufruf starten.
Ja, also liebe Filmemacher da draußen, wir suchen noch. Und zwar alles Mögliche. Also jeder kann sich eigentlich bewerben.
Kriegen die Geld dafür? Ist ja auch eine ganz wichtige Frage.
Also ich habe Low Budget. Also das Ganze wird halt finanziert über das NRW-Stipendium, was es gerade gibt. Also es ist schon ein bisschen Geld da, aber halt leider nicht der Standard, den man normalerweise verdienen würde.
Jetzt musst du uns natürlich auch erzählen, worum geht es in der Serie, damit die auch wirklich dann sagen, wow, habe ich Bock drauf.
Also, Gott, ich bin so schlecht im Pitchen. es geht im Endeffekt darum, dass ich mit diesen ganzen Klischees aufräumen möchte, die man als Schauspieler immer wieder hört. Ne? Also dementsprechend spiele ich das auch selbst. Es geht zum Beispiel darum, dass immer wieder gesagt wird, ja, Schauspieler haben total viel Geld, aber haben wir zum Beispiel gar nicht. Oder dass es heißt, was ich persönlich sehr oft gelesen habe, ist dieses Schauspieler müssen immer sportlich sein. Bin ich nicht. Also das denkt man oft, aber es ist halt nicht so. Und diesen Zwiespalt möchte ich halt zeigen und aber auch direkt darauf zeigen, wie viel Arbeit das auch ist. Also wie viel Arbeit ist es, wenn ich sportlich sein möchte. Also wie oft muss ich dafür joggen gehen zum Beispiel? Ich möchte das schon eher in Richtung Doku-Soap machen. Mhm. Also schon dokumentarisch, aber mit einem Anteil schon an Comedy und Witz und diese ganzen Emotionen, die ich dabei empfinde. Weil ich weiß jetzt schon, ich werde das ein oder andere Mal ziemlich zweifeln und oft an meine Grenzen kommen. Ja.
Zweifeln im wahren Leben jetzt, nicht in der Serie.
Im wahren Leben, ungespielt.
Was ist dein Ziel? Du willst es produzieren und dann willst du es auf YouTube promoten oder was ist dann dein Next Step damit?
Also der Traum wäre es, an einen Sender zu verkaufen. Ich bin da jetzt auch gerade schon bei, hatte da jetzt einen guten Kontakt auf Malle gefunden, der mir da so ein bisschen hilft bei, wie man das am besten macht. Also Sender ist Traum, zur Not wird es halt YouTube, ja.
Kommen wir doch mal abschließend zu den drei Leitsätzen von Dreiblick. Und zwar ist die erste Frage ja, wie siehst du dich, Conny?
Also ich sehe mich tatsächlich als eher ruhigen Menschen an. Ich bin sehr diszipliniert, sehr ehrgeizig. Aber ich bin auch ein Mensch, der immer wieder so seine Ruhe braucht. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auf Mallorca gemerkt, so 2 Wochen mit Menschen, das ist schon anstrengend. Also ich bin da sehr ruhig. Allerdings bin ich auch so ein Mensch, der halt gerne sein ganzes Team um sich hat und alle so ein bisschen familiär behandelt, weil ich der Meinung bin, dass jeder halt wichtig ist und dass sich alle wohlfühlen sollten. Ja.
Zweite Frage ist, wie sehen dich andere?
Ja, also andere sehen mich halt leider dadurch, dass ich so ehrgeizig bin, eher als ein bisschen arrogant, so ein bisschen eingebildet, unnahbar. Weil irgendwie strahle ich das wohl manchmal aus, leider. Ja, das finde ich halt nicht so schön, aber gut.
Wie kannst du das ändern, wenn du sagst leider?
Also ich versuche immer, das halt nicht zu sein, weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich nachdenke, gucke ich immer sehr grimmig irgendwie. Also versuche da immer schon zu lächeln und nett zu sein, auf die Leute zuzugehen, irgendwie zumindest so ein kleines Kennenlerngespräch zu führen, dass man so ein bisschen was von sich preisgibt, ein bisschen was erfährt, dass da so eine kleine Grundlage drunter liegt.
Vielleicht merken die anderen Leute bei dir aber auch diese Stärke, diesen Ehrgeiz und Biss, dass du vorankommen möchtest und ja, den Erfolg auch einheimsen willst. Und vielleicht macht es denen Angst, weil die dich ja dann als Konkurrentin sehen oder weiß ich nicht.
Ja, also ich kann mir das auch vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Aber ich finde halt, eigentlich sind wir keine Konkurrenten. So, weil jeder hat seine eigene Stärke und jeder hat irgendwas, was er selber präsentieren kann. Und es gibt Dinge, die ich zum Beispiel niemals könnte, die diese Person dann aber kann. Also jeder ist einfach anders und wenn man da Konkurrenzdenken hat, macht man sich einfach viel zu viel Stress.
Was ist denn deine Stärke Nummer eins?
Also ich kann sehr tiefgründig sein, würde ich einfach mal sagen, ja. Und da dementsprechend auch sehr emotional.
Ja. Heißt, du kannst super leicht auf Knopfdruck weinen?
Leider ja.
Auch wenn leider
dieses,
ja.
Ja, ich hasse dieses auf Knopfdruck weinen, weil also es ist schon immer so eine kleine Vorbereitung. So auf Knopfdruck, dann wird es irgendwie gefaked und das will man nicht.
Na, immerhin kannst du das. Einige brauchen ja wirklich diese Salben oder sonst irgendwie was.
Nee, das zum Glück nicht. Also ich hatte das einmal und es ist ganz schrecklich.
Letzte Frage von Dreierlig. Wie möchtest du gesehen werden? Ja.
Also ich möchte, dass eigentlich jeder sieht, dass auch ruhigere Personen eigentlich sehr sensibel sind und dass das nicht bedeutet, dass man keinen Kontakt mit den Personen haben möchte. Ne? Also ich bin gerne was introvertierter und möchte aber trotzdem, dass die Leute mit mir reden wollen. So, also ich, ne, also dieses einfach, dass die Leute da sind, dass sie einen nett finden, sympathisch finden und dass sie auch einfach mal hinter diese Fassade gucken und einfach mal den Menschen sehen.
Man kann ja nicht hell sehen. Man sieht die Conny, die dann wirklich dann introvertiert in der Ecke sitzt vielleicht mit einem grimmigen Ausdruck. Dann ist es ja auch nicht einfach, dann auf dich zuzugehen und mit dir ein Gespräch anzufangen, wenn du nach außen wirkst, hey, lass mich in Ruhe. Ne? Das ist ja so ein bisschen widersprüchlich dann.
Okay, ganz so abwehrend wirklich dann auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich meine Kontakte nicht, also dass die Leute mich nicht ansprechen wollen. Also so auch nicht. ich glaube, es ist einfach so dieses, okay, wir hatten jetzt gerade ein Gespräch, wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten. So, und jetzt gehen wir wieder kurz unsere eigenen Wege und dann treffen wir uns wieder. So dieses Hin und Her und dass es nicht ist, okay, wir müssen jetzt die ganze Zeit aufeinander hocken und nur dann sind wir gute Freunde. Sondern, dass man das auch akzeptiert, dass einfach mal eine kleine Pause dazwischen ist.
So, hilft dir die Schauspielerei, rauszukommen aus der Introvertiertheit?
Ja, also ich habe schon gelernt, mich vor anderen Leuten zu öffnen, da kontaktfreudiger zu sein, offener zu sein auf jeden Fall. Aber ich sehe introvertiert sein auch nicht als Schwäche an. Das ist halt einfach eine Charaktereigenschaft, die ist halt da. Ja.
Inwiefern hat dich denn die Ausbildung dann geprägt oder gewandelt als Mensch oder vom Wesen?
Ich habe für mich einfach gelernt, dass ich für mich trotzdem selbstbewusst sein kann und stark sein kann und ich was zu präsentieren habe. Dass ich einfach sagen kann, so, hier bin ich und ich bin wichtig. Punkt.
Hättest du rückblickend irgendwas anders gemacht, außer eben die Ausbildung eher zu starten?
Nein. Eiskalt nein. Also ich habe alles, was ich gemacht habe, war wichtig. Also es gab nichts, wo ich gesagt habe, das war jetzt ein Fehler, das zu machen. Und dementsprechend, ich bin froh über jede Erfahrung, die ich machen konnte.
Conny, ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg in deinem Schaffen. Also das sieht ja nach einer sehr rosigen Zukunft aus, so ehrgeizig wie du bist. Lass uns das Gespräch gerne beenden mit deinem Lieblingszitat.
Also mein Lieblingszitat, das ist eigentlich ein Graffiti, was auf einer Wand steht. Und das ist einfach, lebe deinen Traum und ich träume dein Leben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und einfach glaubt an euch und an die Welt.
Conny, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass die Zuschauer auf YouTube und die Zuhörer auf den ganzen Podcast-Portalen was mitnehmen konnten. Und abonnieren nicht vergessen, kommentieren, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr vielleicht auch mitnehmen konntet für euch. Conny, möchtest du noch irgendwie was an die Welt loswerden?
Einfach bleibt positiv, lasst euch nicht unterkriegen. Und einfach manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Das klappt auch wirklich. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das erzählen durfte.
Sehr gerne. Folgt Conny Brandt. Ich halte mich auf dem Laufenden, was die Serie angeht. Und meldet euch bei ihr. Und ich würde sagen, mach dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald.
Okay. Tschüss. Bis bald. Tschüss.